Hallo liebe Leute da draußen, ich bin Lehrer am Kulturgymnasium in Krefelfing und möchte euch heute ganz herzlich zu unserem neuen Klima-Podcast begrüßen. Im Rahmen unseres Formats haben Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen unseres Gymnasiums die Möglichkeit, einen echten Klimatologen Fragen zu stellen rund um die Themen Umwelt und Klimawandel. Ja, und an dieser Stelle möchte ich auch gleich unseren Experten Dr. Yannick Heusinger willkommen heißen. Hallo Yannick, wir duzen uns, da wir uns schon seit vielen Jahren kennen und du bist seit neuestem Klimapater in unserer Schule und ich würde sagen, dass du dich am besten einfach mal vorstellst.
Ja, also hallo liebe Schüler, ich bin Klimatologe und habe in dem Bereich promoviert und ich arbeite momentan an der Technischen Universität Braunschweig und bin dort Postdoc. Also Postdoc nennt man die Phase, wenn man seine Promotion abgeschlossen hat und einen Doktortitel bekommen hat und dann ist das die nächste Phase. Und ich mache Forschung und mache auch ein bisschen Lehre, also ich mache Übungen und Seminare mit Studenten und das dreht sich alles irgendwo in dem Bereich Klimatologie und in meiner Forschung geht es hauptsächlich um den Bereich Stadtklimatologie, also das Klima in Städten. So.
Ja, das hört sich ja schon einmal sehr interessant an. Meine Kolleginnen und Kollegen aus der AG Nachhaltigkeit und ich waren sehr positiv davon überrascht, welche große Resonanz unsere Idee mit dem Podcast erfahren hat. Insgesamt kamen in kürzester Zeit über 160 Schülerfragen an dich zusammen und wie angekündigt werde ich dir jetzt ein paar besonders spannende dieser Fragen stellen und ja, ich würde sagen, ich beginne gleich mal mit der ersten. Da wäre Johannes B. aus der Klasse 5a, der folgende Frage hat: Was ist die eigentliche Aufgabe eines Klimatologen und wo kann man als Klimatologe überhaupt arbeiten?
Ja, also wir arbeiten als Klimatologen hauptsächlich an Universitäten beziehungsweise auch an Forschungszentren und vielleicht auch in der einen oder anderen Umweltabteilung in Städten. Und wir beschäftigen uns hauptsächlich damit, Wetterdaten zu analysieren, wie die sich im Laufe der Zeit ändern und was diese Wetterdaten auch beeinflusst. Also mein Teilbereich ist die Stadtklimatologie und ich untersuche in meiner Forschung hauptsächlich, wie sich die Materialien in der Stadt auf das Klima auswirken, wie sich Vegetation in der Stadt auf das Klima auswirkt. Und wenn wir über den Klimawandel nachdenken, wie wir das Klima in Städten durch verschiedene Maßnahmen beeinflussen können, sodass wir eventuell weniger Hitzebelastung haben in der Zukunft in Städten. Das ist so meine Hauptaufgabe.
Okay, dankeschön. Jetzt möchte Flynn von B. aus der Klasse 5b noch wissen, ob der vergangene Supersommer ein Zeichen für den Klimawandel darstellt.
Das ist also eine vermeintlich einfache Frage, aber ja, wie das so manchmal ist, also ich versuche das jetzt auch mal einfach zu beantworten und ich habe mir im Vorfeld auch nochmal ein bisschen was dazu durchgelesen und die momentane Lehrmeinung ist tatsächlich, wenn wir zum Beispiel ein Supersommer war, der Sommer 2018. So, also wenn wir uns jetzt diesen Sommer mal anschauen, der war sehr, sehr heiß, sehr, sehr trocken und in sehr, sehr vielen Regionen auf der Welt, also auf, vor allem auf der Nordhalbkugel. Und der war ziemlich außergewöhnlich, also vor allem bezüglich der Fläche, in der sich diese Hitzewelle bemerkbar gemacht hat. Und das haben wir seit Beginn der Aufzeichnung so noch nie gehabt. Und diese Studie, die ich mir dazu angeguckt habe, ist zu dem Schluss gekommen, dass das eindeutig auf den Klimawandel zurückzuführen ist, dass dieser, man kann ihn als Supersommer bezeichnen, also dass dieser Sommer und diese Hitzewelle so in dieser Form aufgetreten ist. Das kann man schon sagen.
Okay, das hört sich im Prinzip ja schon einmal ziemlich beunruhigend an. Ich gehe einfach mal direkt über zu der nächsten Frage, einer Frage aus dem Alltag der Schüler. Hier möchte Adelina F. aus der Klasse 9D Folgendes wissen. Was ist etwas, was wir ständig im Alltag machen, aber sehr schädlich für die Umwelt ist? Und wie kann man mit so geringem Aufwand wie möglich dauerhaft im Alltag etwas für die Umwelt tun?
Ja, also ich kann ja vielleicht verraten, ich habe die Fragen auch im Vorfeld schon gesehen, weil ich wollte, dass ich mich auf die eine oder andere Frage schon auch ein bisschen vorbereiten kann. Und das ist natürlich eine Frage, die ich jetzt als Klimatologe oder in meiner Rolle als Klimatologe eigentlich gar nicht wirklich beantworten kann. Aber ich habe natürlich schon irgendwo auch eine private Meinung dazu. Und also was wir ständig im Alltag machen, ist, wir werfen ständig Sachen weg. So, also das kann ich schon mal sagen. Und wie kann man das jetzt mit geringem Aufwand ändern? Also ich glaube, dass das eine gute Idee ist, wenn man sich mal diese Unverpackt-Läden anguckt und sich einfach überlegt oder den Eltern ein bisschen auf die Füße tritt und sich überlegt, kann man nicht auch eventuell das ein oder andere aus diesen Unverpackt-Läden kaufen. Und ich versuche das jetzt auch inzwischen immer mehr. Also das ist zum Beispiel, ich habe jetzt angefangen mit Spüli zum Beispiel oder Waschmittel. Das ist, ich habe auch das Glück, muss ich dazu sagen, dass ich einen Unverpackt-Laden bei mir in der Nähe habe. Also das lässt sich sehr leicht ersetzen oder dass man Gewürze da kauft, Tee, und es gibt aber auch Käse, Milch und alles mögliche andere und so dieses ganze Verpackungsmaterial, was man normalerweise sofort wegwirft, auch die ganzen Gläser zum Beispiel, Marmeladengläser und so weiter, dass man die einfach mehrfach benutzt und dann hat man schon, denke ich, mit geringem Aufwand schon ein bisschen was erreicht.
Ich gehe mal gleich über zu der nächsten Frage. Hier möchte Alexis G. aus der Klasse 9C Folgendes wissen. Spielt die Milch- und Fleischproduktion eine große Rolle beim Thema Klimawandel und würde das Pflanzen von sehr vielen Bäumen dabei helfen, den Klimawandel zu stoppen?
Ja, also auch eine sehr gute Frage. Die Fleischproduktion spielt definitiv eine Rolle beim Thema Klimawandel. Also für die Fleischproduktion oder bei der Fleischproduktion wird relativ viel an Treibhausgasen, also CO2, Methan, in die Luft emittiert. Und es findet auch, soweit ich weiß, in Südamerika zum Beispiel relativ viel Rodung statt, um Freiflächen zu schaffen für Weiden, damit Rinder da eben weiden können zum Beispiel, die man dann anschließend auch in Europa oder in den USA eben auf dem Teller hat. Und die Prozentzahlen schwanken ein bisschen, zu welchem Anteil eben die Fleischproduktion an den globalen CO2-Emissionen beteiligt ist, aber die Zahlen reichen bis hin zu fast 50%, die ich gelesen habe. Ich bin aber in dem Bereich auch kann mich da nicht als unbedingt als Experte bezeichnen, aber es sind so die Zahlen, die ich gelesen habe. Manche sprechen auch eher von 25%, aber insofern muss man sich darüber schon Gedanken machen. Also Bei Rindfleisch ist so das klimaschädlichste Produkt anscheinend. Das geht dann runter, bisschen runter bei Schweinefleisch und noch ein bisschen weiter runter bei Hühnchenfleisch. Also dann, wenn man unbedingt Fleisch essen möchte, dann kann man vielleicht sagen, okay, dann esse ich halt eher mal so ein Hühnchen oder sowas. Und dann der zweite Teil, ob man was dazu beitragen kann, indem man sehr viele Bäume pflanzt. Das hilft in gewisser Weise schon ein bisschen, dass man einfach dabei hilft, dass sich die Wälder regenerieren können, indem man Bäume pflanzt. Das halte ich für durchaus sinnvoll. Aber man sollte eben nicht glauben, man kann den Klimawandel jetzt komplett stoppen, indem man sehr viel neue Bäume anpflanzt. Also das kann man nicht. Aber man kann, es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung und man sollte es auf jeden Fall tun, wenn man das kann. Ja.
Alles klar, vielen Dank. Nun möchte noch Anouk K. aus der Klasse 10c Folgendes wissen. Wie verändern sich die Naturkatastrophen bezüglich Hitze und Überschwemmungen?
Ist auch eine sehr gute Frage und das hat ein bisschen was mit Wetter und Klima zu tun, also mit den beiden Bereichen und Extremwetter. Und da muss ich dann vielleicht mal erklären, wie sich Wetter und Klima unterscheiden. Und zwar ist das Klima letztlich die Statistik von Wetter. Das heißt, wir haben einzelne Wetterereignisse, wir haben Sturm, wir haben mal Perioden, wo der Wind nicht so stark weht. Das sind einzelne Wetterereignisse. Und wenn man sich jetzt diese ganzen Wetterereignisse zusammen anschaut, dann kann man daraus eine Statistik bilden. Sozusagen ein Mittelwert von der Windgeschwindigkeit zum Beispiel. Und dann kann man sich anschauen, wie sich diese Statistik, also zum Beispiel die mittlere Windgeschwindigkeit oder die Windböen, sich über die Zeit ändern. Und da kann man zum Teil schon sehen, also dass sich beim Thema Stürme, dass sich die Intensität der Stürme schon über die Zeit jetzt ein bisschen erhöht. Und man kann auch sehen, dass sich die Anzahl der Hitzeperioden oder die Frequenz von Hitzeperioden auch über die Zeit immer mehr erhöht. Und ein Beispiel dafür war eben zum Beispiel der Sommer 2018, wo es eben sehr heiß und sehr trocken war in vielen Regionen in Europa, aber nicht nur Europa, sondern auch in den USA und in Asien. Und das nimmt über die Zeit langsam jetzt mit dem Klimawandel schon zu. Und deswegen muss man natürlich gucken, dass man etwas dagegen unternimmt. Ne? Also wie der Klimawandel in der Zukunft aussieht, das hängt natürlich auch davon ab, wie wir Menschen uns verhalten und wie wir das in Zukunft ändern, dass wir zum Beispiel weniger CO2 in die Luft emittieren. Und da müssen alle mit anpacken.
So, danke. Nun erhofft sich Ella S. aus der Klasse 9b noch eine Antwort auf die folgenden Fragen. Wie viel CO2 entsteht bei der Herstellung von Alltagsgegenständen, wie zum Beispiel Smartphones oder Schuhen, wirklich? Und wie sieht es mit PKWs und LKWs aus? Was ist letztendlich umweltfreundlicher, die Wasserstoff- oder die Brennstoffzelle? Und wie sieht es mit elektrischen Autos aus, wo der Abbau von Lithium für die Batterien ein echtes Problem für die Umwelt darstellt?
Ja, auch eine sehr gute Frage. Da kann ich jetzt auch nicht mehr als Klimatologe antworten, weil das ist ja also nicht wirklich dann mein Bereich, aber ich habe auch dazu zumindest eine private Meinung. Und also wie viel CO2 bei der Herstellung von Alltagsgegenständen genau entsteht, kann ich nicht im Einzelnen beziffern. Aber beim Thema Wasserstoffbrennzelle oder elektrische Akkus, da habe ich nur die private Meinung, dass ich glaube, dass es sinnvoll ist, dass wir zum Beispiel auf E-Autos umsteigen, also elektrische PKWs, und dass man den Wasserstoffbereich eher für die LKWs verwendet. Und das, was ich dazu weiß, ist, dass der Wirkungsgrad bei den Wasserstoffautos eben deutlich geringer ist als bei den Elektroautos. Also bei den Wasserstoffautos ist das so ungefähr bei 15%, nach dem, was ich gelesen habe. Und bei den Elektroautos ist das so bei um die 70%. Und das heißt also, die Energie, die wir reinstecken, sagen wir mal 100 Watt, von diesen 100 Watt wird bei dem Wasserstoffauto dann nur 15 Watt genutzt, um das Auto fortzubewegen. Und bei den Elektroautos wird eben 70 Watt dann davon umgesetzt, um das Auto in Bewegung zu setzen. Und insofern ist es wesentlich energieeffizienter. Und deswegen bin ich eher auf der Seite, dass man eher Elektroautos benutzen sollte. Und das Thema Lithium ist natürlich vielleicht kein unwichtiges Thema, aber da muss man natürlich dann auch immer gegenhalten und sich überlegen, was für Materialien werden in so einer Brennstoffzelle benutzt. Das weiß ich jetzt im Einzelnen nicht, also bin ich kein Experte für. Das müsste man gegeneinander abwägen, und insofern würde ich dazu eher empfehlen, dass sich jeder da selber versucht, auch noch zu informieren in dem Bereich, weil ich da in dem Bereich auch kein Experte bin.
Wir gehen jetzt in unserem Klimapodcast einmal weg von den Alltagsfragen der Schülerinnen und Schüler und bewegen uns in Richtung Rubrik Ausblick. Alina B. aus der Klasse 10c möchte wissen, ob Corona und die damit verbundenen fehlenden Schifffahrten, Flüge und überhaupt Reisen letztendlich dabei helfen, die Erderwärmung zu verlangsamen.
Ja, auch eine sehr schöne Frage und definitiv eine sinnvolle Frage. Wir haben jetzt in diesem Jahr, beziehungsweise in 2020, unsere Treibhausgasemissionen ungefähr so um 7% verringern können. Und das Interessante daran ist, dass das ziemlich genau auf diesem Emissionspfad liegt, den wir eigentlich einschlagen müssen, damit wir unsere Erwärmung unterhalb von 1,5 bis 2 Grad halten können. Also das ist eigentlich geht, auch wenn es nicht schön, die Umstände nicht schön sind, aber was den Klimawandel angeht, geht es eigentlich genau in die richtige Richtung. Nur der Punkt ist, dass das eine Jahr jetzt was den Klimawandel insgesamt angeht, jetzt nicht viel hilft, wenn wir danach wieder umsteigen und sagen, wir fliegen jetzt wieder durch die Gegend und wir wollen natürlich auch Urlaub machen und so weiter. Das sind natürlich auch Bedürfnisse, die man nicht von jetzt auf hier gleich komplett abschalten kann, ist ja völlig klar. Und insofern müssen wir gucken, was passiert. Wir bekommen ja jetzt nach und nach die Impfstoffe und dann wird hoffentlich auch, also ich persönlich hoffe das auch, dass unser normaler Alltag dann wieder anfängt und wir unsere normalen Freiheiten wieder zurückhaben und so weiter. Also das, da freue ich mich auch schon drauf. Aber wir müssen natürlich gucken, ob wir nicht irgendwas auch aus dieser Zeit lernen können. Zum Beispiel, was Konferenzen angeht. Es gibt vielleicht die ein oder anderen Eltern, die häufig auf Konferenzen fliegen und das Flugzeug nutzen, um vielleicht zu Kunden zu fliegen und so weiter. Und dann kann man sich natürlich überlegen, wir haben ja jetzt die Erfahrung gemacht, man kann auch relativ viel online machen und dann kann man sich überlegen, ob man sich diese Reisen eben sparen kann. Und insofern hoffe ich, dass wir, was das angeht, zumindest schon ein bisschen mehr jetzt gelernt haben und das auch nutzen können, um uns ein bisschen klimafreundlicher zu verhalten.
das sind auf jeden Fall sehr spannende Zusammenhänge. Jetzt möchte Amelie K. aus der 10b noch Folgendes wissen. Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, um den Klimawandel bestmöglich zu reduzieren und ob man überhaupt noch eine Chance hat, dies zu tun? Was ist eigentlich der Hauptgrund für das schnelle Voranschreiten des Klimawandels?
Ja, also der Hauptgrund ist relativ schnell gesagt, ist, das ist der, dass wir um Energie zu produzieren, in sehr vielen Prozessen CO2 emittieren oder andere Treibhausgase. Das ist der Hauptgrund. Also wir benötigen Strom, um das Licht anschalten zu können, und wir brauchen Wärme, damit es uns jetzt im Winter nicht drin zu kalt ist. Und um das alles bereitstellen zu können, emittieren wir momentan CO2. Und auch um Waren von A nach B zu transportieren oder uns selbst. Und das verbraucht alles CO2, und das müssen wir alles umstellen. Das heißt, die Energie, die produziert werden muss, damit wir Strom haben, das wird ja jetzt schon seit letztem Jahr in Deutschland zu 50% aus erneuerbaren Energien produziert. Immerhin, das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Und das müssen wir jetzt immer mehr machen. Und das sind natürlich mehrere Maßnahmen, die man da ergreifen muss, aber es gibt eben, dafür ist unsere Gesellschaft auch da, dass wir in den verschiedensten Bereichen haben wir verschiedene Experten, die sich dann darum kümmern können. Und da muss man auch hier und da dann ein bisschen darauf vertrauen, dass diese Experten das machen und das angehen. Und man muss natürlich auch vielleicht, dazu sind die Demonstrationen da, vielleicht auf der einen oder anderen Klimademonstration dann auch zeigen, dass man das möchte, dass eben man entsprechend umstellt in unserer Gesellschaft.
Okay, jetzt bin ich bereits bei der vorletzten Frage in diesem Klima-Podcast angekommen, und hier hat Annabelle P. aus der Klasse 10a folgende Frage gestellt. Sie lautet: Welche Maßnahmen wurden denn bisher zur Bekämpfung des Klimawandels ergriffen? Welche sind zukünftig geplant? Und wie kann ich am besten meinen Beitrag zum Klimaschutz leisten?
Okay, sehr gute Frage. Es gibt natürlich inzwischen schon eine ganze Reihe von Maßnahmen, die gegen den Klimawandel ergriffen worden sind, zum Beispiel, dass wir unsere Stromproduktion umstellen auf erneuerbare Energien, das heißt Windstrom, Sonnenstrom, Strom aus Wasserkraft. Das ist ein riesiger Themenblock sozusagen, an dem auch schon jetzt seit längerer Zeit gearbeitet wird. Und ein weiterer Themenblock ist sicherlich, dass wir unseren Transport umstellen müssen auf Transportformen wie eben die Wasserstoff-Brennstoffzelle oder Elektroautos und sowas. Ja, also den Transport von Waren und uns selbst müssen wir umstellen. Und wir müssen natürlich auch umstellen, dass wir die Wärme, die wir brauchen in unseren Gebäuden, dass wir die eben auch möglichst aus erneuerbaren Energien bereitstellen. Und da spielt Wasserstoff unter Umständen auch wieder eine Rolle. Das ist das, was die Gesellschaft leisten muss. Und dann muss man natürlich überlegen, kann ich auch selbst was machen? Und eine einfache Möglichkeit, selbst was zu tun, ist zum Beispiel, dass man seinen Stromanbieter wechselt und dass man sagt, ich hätte jetzt gerne nur noch Ökostrom, also Strom aus erneuerbaren Energien. Das ist sehr, sehr einfach gemacht für die Eltern. Und sehr, sehr schnell und bewirkt schon ein bisschen was. Und wenn man da noch ein bisschen weiter forschen will, kann man auch zum Beispiel bei Google den Begriff CO2-Rechner eingeben. Und dann findet man da relativ schnell solche CO2-Rechner wie zum Beispiel vom Umweltbundesamt. Und da kann man dann selber relativ leicht herausfinden, was bei einem selbst eben besonders viel CO2 erzeugt und wie man da vielleicht das eine oder andere eben umstellen kann, damit man ein bisschen weniger CO2 ausstößt.
Alles klar, vielen Dank. Zu guter Letzt möchte Julia S. aus der Klasse 10b noch wissen, ob wir mit dem unvermeidbaren Klimawandel überhaupt noch richtig leben können.
Ja, also da muss man natürlich überlegen, jetzt was mit dem Wort unvermeidbar gemeint ist. Also unvermeidbar ist natürlich jetzt der Klimawandel, den wir heute schon haben. Wir haben ja schon einen Klimawandel von, also globale Erwärmung von ungefähr 1 Grad Celsius. Damit können wir jetzt momentan noch ziemlich gut leben, aber auch vielleicht nicht überall. Das muss man natürlich auch noch einschränken. Also in Afrika vielleicht noch ein bisschen weniger als hier in Europa. Wir sind natürlich da noch in einer etwas komfortableren Klimazone und wir sind natürlich auch wohlhabend und können uns entsprechend vorbereiten. Aber was dann in der Zukunft passiert, das hängt natürlich letztlich von uns allen ab. Und wenn man jetzt mehr daran arbeitet, auch umzustellen, und das passiert an vielen Orten natürlich schon, man muss nur gucken, dass das auch schnell genug passiert, dann kann man natürlich noch einen Großteil vom Klimawandel vermeiden. Und darauf sollten wir uns konzentrieren und gucken, dass wir da alles in die richtigen Wege lenken und uns auch damit beschäftigen. Und dann habe ich schon Hoffnung, dass wir den Klimawandel eben, sagen wir mal, auf 2 Grad begrenzen können, wenn wir uns jetzt einfach ein bisschen auch reinhängen und daran arbeiten, alle zusammen.
Okay, danke. Da schwingt zumindest ein bisschen Optimismus mit in dem, was du jetzt gesagt hast. Ich möchte mich am Ende des Interviews jetzt noch einmal ganz, ganz herzlich bei dir im Namen des Kulturgymnasiums für das interessante Gespräch bedanken und auch dafür, dass du uns in Zukunft deine neue tolle Klima-App für unser Gymnasium zur Verfügung stellst, und zwar völlig kostenlos. Vielleicht könntest du abschließend noch einmal darauf eingehen, um was für eine App es sich bei dieser Klima-App handelt und wie sie funktioniert.
Ja, also an dieser Klima-App arbeite ich jetzt seit ein paar Monaten wieder, und ich muss sagen, ich bin dazu gekommen eigentlich tatsächlich durch die Friday for Future Bewegung und habe dann wieder angefangen, mir Gedanken darüber zu machen, wie ich mich selber da auch in der Diskussion ein bisschen mit einbringen kann, und bin dann zu dieser Idee gekommen von so einer Klima-App, in der man sich selber auch ein bisschen wie ein Klimaforscher fühlen kann. Also als Schüler oder als Student, auch wenn man eben zum Beispiel nicht programmieren kann. Und was man in der Praxis eigentlich können muss, damit man diese ganzen Daten, die Klimadaten und so weiter gut verarbeiten kann. Und dafür ist diese Klima-App da, und ja, würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn die auch an eurer Schule genutzt wird, und bin da sehr gerne bereit, eben diese erste Version mal zur Verfügung zu stellen, dass sie da getestet werden kann bei euch, und ja, bin gespannt, was dabei herauskommt, und ich bin natürlich auch interessiert an Feedback, einfach um zu gucken, was ist vielleicht noch nicht so verständlich und was kann ich vielleicht ein bisschen einfacher machen, und bin da auch sehr gerne bereit, eben bestimmte Änderungen zu machen, damit das besser verständlich wird.
Ja, das hört sich ja schon mal wirklich sehr vielversprechend an, und ich bin gespannt, wie sich diese App dann letztendlich weiterentwickelt. Was unseren Podcast betrifft, haben wir uns ja schon so weit besprochen, dass wir den sehr gerne weiterführen würden, und ja, mir bleibt dann am Ende eigentlich nur noch zu sagen, dass ich mich auf ein baldiges Wiederhören freue. Und ja, bis dann.
Ja, bis bald, und hat mich gefreut.